Was nichts kostet, ist auch nichts wert. Diesen Satz, den wir wahrscheinlich alle kennen, soll Albert Einstein gesagt haben. Weiß nicht, ob es stimmt, aber so wird es zumindest tradiert. Und was wenig kostet, taugt auch meistens nichts und ist manchmal auch sehr suspekt. Und Ältere von uns fügen vielleicht sarkastisch hinzu, umsonst ist nur der Tod. Für alles andere muss bezahlt werden. Aber auch der Tod kostet was übrigens, nämlich das Leben. Also auch nicht umsonst. Denn umsonst ist in dieser Welt gar nichts. Und das ist eine der Kernerfahrungen, die wir, glaube ich, machen. Die schönen und guten Dinge des Lebens, die haben halt ihren Preis. Kein Wunder also, dass für uns Menschen das Streben nach Glück fast gleichzusetzen ist mit dem Streben nach Geld. Weil wenn ich nichts habe, kann ich mir nichts leisten. Ja, und wo finde ich dann mein Glück? Alles, was billig ist, kann doch gar keine Qualität haben. Und ich glaube, das haben wir auch schon öfter erlebt, so ein Sonderangebot, so ein Schnäppchen, das uns lockt. Wir kaufen das, wir machen das und spätestens 1, 2, 3 Monate später bereuen wir diesen Einkauf, weil es ja doch nicht so funktioniert. Hätte ich doch besser das Teurere genommen. Umsonst ist eben billig. Und billig will niemand. Dabei verspricht uns Gott etwas ganz anderes. Und zwar heißt es in der Offenbarung in Kapitel 21, Vers 16, wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Lebendiges Wasser umsonst. Wow. Ja, und Wasser gehört natürlich gerade in der heutigen Zeit und wahrscheinlich wird es immer mehr werden zu den kostbarsten Gütern in unserer Welt. Wir sind es ja gewohnt hier, Wasserhahn auf, Wasser kommt raus. Unser Wasser ist nicht umsonst, nein, wir bezahlen ja auch dafür, aber es ist immer noch günstig. Aber ob aus unseren Wasserhähnen lebendiges Wasser kommt, sei mal dahingestellt. Obwohl, ich kannte jemanden, der hat gesagt, ich weiß, wie aus Leitungswasser lebendiges Wasser wird. Da gab es so ein Gerät, war mir dann auch so ein bisschen suspekt, war ziemlich teuer. Ich habe es aber trotzdem nicht besorgt, weil, wie gesagt, unter lebendigem Wasser verstehe ich doch eher so einen schönen Gebirgsbach, der über Stock und Stein plätschert, wo man was hört, wo sich was tut, was bewegt, was wirklich für mich lebendig ist. Aber völlig egal, wie immer man Wasser auch sieht, ohne Wasser können wir nicht leben. Je nach Konstitution und äußeren Umständen, habe ich gelesen, kann man ohne Wasser höchstens 3 bis 12 Tage. 12 Tage scheint mir ein bisschen lang zu sein, aber manche Menschen haben das überlebt anscheinend. Und vielleicht werden die Kriege in der Zukunft nicht mehr um politische Dinge gehen, sondern vielleicht tatsächlich um Wasser. Denn etwa ein Sechstel der Erdbevölkerung hat keinen Zugang zu Trinkwasser. Da geht es uns doch richtig gut. Wasser ist wichtig. Wir brauchen es zum Leben. Und Leben gibt es nur, weil es Wasser gibt. Wir bestehen ja, unser Körper besteht ja zum größten Teil auch aus Wasser. Und wenn Gott uns verspricht, dass wir unseren Durst an der Quelle des lebendigen Wassers stillen dürfen, und das noch dazu umsonst, dann ist das für mich eine der großartigsten Verheißungen, die wir in der Bibel finden können. Aber wie kommen wir zu diesem lebendigen Wasser? Das ist die große Frage. Zunächst einmal geht es darum, um Durst. Ich war 17 ungefähr, als ich damals Christ geworden bin. Bin zwar als Baby katholisch getauft worden, aber von Kirche habe ich nicht viel wissen wollen. Mein Leben gestaltete ich ohne eine persönliche Beziehung zu Gott. Klar, irgendwo gibt es da eine höhere Macht, ja, okay. Aber das war überhaupt nicht konkret für mich. Es war so weit weg. Und das, was in der Kirche gemacht wurde, war auch sehr weit weg. Und ich wuchs gut behütet auf, habe als Teenager nicht viel Scheiß gemacht. Mein Leben verlief in ziemlich geordneten Bahnen. Und ehrlicherweise musste ich auch sagen, ich wollte auch gar nicht mehr. Es hat mir gereicht, zu wissen, ich habe einen Beruf oder ich bekomme einen Beruf. Ich werde irgendwann heiraten, werde ein Haus bauen, werde ein tolles Auto fahren, werde irgendwann in Rente gehen und friedlich mich von dieser Erde verabschieden irgendwann. Ich habe gar nicht groß nachgedacht damals, was mir gefehlt hat. Bis ich von einer Freundin in die Jugendgruppe der Baptistengemeinde in Graz eingeladen wurde. Dort habe ich dann von Gott und von Jesus gehört. Und in den Predigten habe ich Jesus auch selbst gehört, zu mir zu reden. Und auf einmal habe ich gemerkt, da gibt es ja noch mehr im Leben als meine Vorstellungen von einem ordentlichen, glücklichen Leben. Und ich habe plötzlich gemerkt, was mir fehlt, nämlich diese persönliche Beziehung zu Gott und zu Jesus. Und auf einmal war er da, dieser Durst, von dem unser Text spricht. Und ich interpretiere jetzt natürlich im Nachhinein, das ist ja jetzt auch schon fast 50 Jahre her, dass ich das erlebt habe, aber ich weiß es noch wie heute. Es war plötzlich ein Wissen in mir, dass ich ohne Gott am eigentlichen Leben vorbeigehe. Und daraufhin habe ich mich für Jesus entschieden. Ziemlich spontan, ziemlich schnell. Ich wusste, das brauche ich. Plötzlich war, wie gesagt, der Durst da. Wenn wir an Wasser denken, berührt uns so eine tiefe Sehnsucht. Nicht nur, wenn wir körperlichen Durst empfinden, sondern das Wort Durst ist ja geradezu ein Synonym für Sehnsucht. Ich habe Durst nach irgendwas. Ich habe Träume von irgendetwas. Ich habe Sehnsucht nach etwas. Das ist im Grunde genommen, drückt aus, was das Wort Durst bedeutet. Spannend finde ich, dass es in unserer deutschen Sprache kein Gegenteil von Durst gibt. Was ist eigentlich das Gegenteil von Durst? Ich weiß, es gibt ein Kunstwort dafür. Ja? So wie wir sagen, ich habe Hunger und ich bin satt. Gibt es auch ein Kunstwort, ich habe Durst und ich bin, ja, ich finde es blöd. Warum eigentlich? Warum gibt es in unserer Sprache dieses Gegenteil von Durst nicht? Soll damit zum Ausdruck kommen, dass wir eigentlich Menschen sind, die immer Durst haben? Und dass der Durst nie wirklich gestillt werden kann? Kann es das sein? Wir müssen dieses Gegenteil von Durst umschreiben. Ich bin voll, ich bin abgefüllt, ich bin, ja, das wird meistens in Bezug auf Alkohol gebraucht. Aber wie gesagt, und in der Verheißung, in der Offenbarung geht es eigentlich auch gar nicht um den körperlichen Durst, es geht um den Durst unserer Seele. Unser innerer Durst, ja? Der Durst nach einem Sinn, nach Lebendigkeit, nach Liebe, nach Gott. Interessanterweise empfindet diesen Durst eigentlich fast jeder Mensch. Gott hat es in unser Herzen geschrieben, diese Ewigkeit, diese Ebenbildlichkeit Gottes steckt noch tief drinnen in uns, auch in Menschen, die nicht eine persönliche Beziehung zu Jesus und zu Gott haben. Ja, und da ist was. Wir verdrängen das nur gerne, aber es ist da. Und das ist genau der Punkt, wo der Heilige Geist einen Menschen anrühren kann und ihm diesen Durst bewusst machen kann. Könnte es aber sein, dass wir, die wir Jesus kennen, die wir mit Jesus unterwegs sind, die wir sonntags in Gottesdienst gehen, in der Bibel lesen, beten, könnte es sein, dass wir diesen quälenden Durst nur ganz selten spüren? Und das, obwohl sich unsere Seele manchmal meldet, so wie der Körper, der, wenn er zu wenig trinkt, plötzlich quälende Kopfschmerzen entwickelt. Und dann ist es genauso wichtig, diesen Durst zu erkennen und ihn stillen zu lassen. Die Frage ist nur, wie geht das? Aber den Durst zu stillen, diesen inneren Durst, können wir nur stillen, wenn wir von der Quelle des lebendigen Wassers trinken, wenn wir uns Zeit nehmen, um Gott zu begegnen. Und wie viel Zeit nimmst du dir, um Gott persönlich zu begegnen? Ja, in seinem Wort, im Gebet, allein oder mit anderen gemeinsam, in der Gemeinschaft der Gemeinde, im Gottesdienst, in Kleingruppen, im Lobpreis. Wie viel Zeit nimmst du dir, Gott zu begegnen? Und ich glaube, eine der größten Herausforderungen in unserer westlichen Welt in der Zukunft ist, dass wir in die Gemeinschaft mit Gott und anderen Menschen investieren müssen. Das fehlt nämlich. Und die modernste aller Ausreden, warum wir das nicht tun, kennt ihr alle. Ich habe keine Zeit. Dabei haben wir alle gleich viel Zeit. Ja? Die Frage ist nur, in was investieren wir unsere Zeit? Investieren wir unsere Zeit in unser Hamsterrad, im Leben, in dem wir uns bewegen? Investieren wir unsere Zeit beim Abhaken von so vielen To-Dos? Ganz modern, diese Pocket-Lists, für alle, die nicht ein bisschen älter sind. Das ist einfach eine Liste von Sachen, die ich in der Tasche habe, in der Pocket, die ich gerne mal machen will. Und dann investieren wir unsere Zeit im Abhaken dieser Pocket-Lists, dieser einzelnen Punkte. Und oft sind diese Punkte gar nicht unsere eigenen Wünsche, sondern jemand anders hat gesagt, hey, da musst du hin, da ist es toll. Und dann fahren alle dorthin. Und wenn alle dorthin fahren, ist es auch nicht mehr so toll. Ja, nur so ein Gedanke. Oder investieren wir unsere Zeit in alle Zerbrüche in unserem Leben, indem wir uns bemitleiden, wie schlecht es uns geht, indem wir uns verkriechen im hintersten Winkel unseres Lebens. Und über all dem vergessen wir, dass wir eigentlich Durst haben. Ein Durst, der genauso zu uns Menschen gehört wie der alltägliche Durst nach sauberem Wasser. Wer schon mal dreckiges Wasser getrunken hat und dann Durchfall gekriegt hat, 3 Tage lang, der weiß, was dreckiges und sauberes Wasser ist. Und was von Gott kommt, ist sauberes Wasser, lebendiges Wasser. Aber wie viel dreckiges Wasser konsumieren wir in unserem Leben, in unserer Welt? Und es wird uns gesagt, das ist so, so wichtig. Also es geht zunächst einmal um Durst, um den Durst nach diesem lebendigen Wasser. Das Zweite, dieses lebendige Wasser ist umsonst. Und es ist vielleicht das wichtigste Wort in dieser Verheißung. Umsonst gibt Gott. Und das ist genau betrachtet, Hand aufs Herz, eine Provokation, eine gewaltige Provokation in unserer Zeit, die ihm sagt, umsonst ist nichts wert. Und wir bringen das unseren Kindern ja auch von klein auf bei. Nehmt nichts an, was Leute euch schenken, die ihr nicht kennt. Nehmen wir die Dinge an, die Gott uns schenken will? Kennen wir ihn? Oder ist es das gleiche Prinzip, weil wir Gott nicht wirklich kennen, nehmen wir auch das nicht an, was er uns geben will, weil wir misstrauisch sind? Und wer von uns reagiert nicht zurückhaltend, wenn ihm auf der Straße was angeboten wird, so ein Geschäft oder per E-Mail plötzlich da was kommt oder auf unser Smartphone und das alles umsonst und gratis anbietet? Nein, können wir nicht, wollen wir auch nicht. Oder wenn wir etwas annehmen wollen oder sollen ohne Gegenleistung, kennt ihr das? Ich schenke jemandem etwas zu Weihnachten und denke mir, ungefähr könnte es den gleichen Wert haben wie das, was die andere Person mir schenkt. Und wenn das ausgewogen ist, dann fühlen wir uns wohl. Aber wenn dir jemand was schenken will, auch jemand, den du kennst natürlich, ja, kannst du das annehmen, ohne dass du ihm was zurückgeben willst? Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Aber wer sagt uns eigentlich, dass dieses lebendige Wasser von Gott wirklich nichts kostet? Im Gegenteil, es ist sogar sehr, sehr teuer, dieses lebendige Wasser, das Gott uns geben will. Es ist deshalb teuer und für uns trotzdem umsonst, weil jemand anderer dafür bezahlt hat. Unser Heil, unser neues Leben, dieses lebendige Wasser, das Gott uns schenken will, ist uns von Jesus am Kreuz auf Golgatha erworben worden. Er hat den Preis bezahlt. Ihn hat es sein Leben gekostet. Gott hat es etwas gekostet, dass er seinen einzigen Sohn dahingegeben hat. Natürlich, wir wissen, Jesus ist auferstanden, aber trotzdem war das ein teurer Preis, für das lebendige Wasser. Aber, und das sage ich jetzt so ein bisschen mit Augenzwinkern, es entstehen auch uns Kosten für dieses lebendige Wasser. So ganz umsonst ist es ja nicht. Nur, die Kosten für uns sind andere, als wir vielleicht vermuten. Ja? Und zwar geht es darum, dass nicht mehr mein Ich und die Werte unserer Gesellschaft mein Leben bestimmen, sondern Jesus und die Werte des Reiches Gottes sollen Maßstab für unser Leben sein. Das sind die Kosten dieses lebendigen Wassers für uns. Aber Hand aufs Herz, das ist trotzdem noch immer nicht teuer. Weil das, was hinten dabei rausspringt für uns, ist viel, viel mehr wert, als was uns unsere Umwelt einreden will. Wir können und sollen Jesus nachfolgen. Und ganz ehrlich, eben, es kostet etwas. Es kostet aber nicht das, dass wir dieses Heil und dieses lebendige Wasser und das, was Gott uns anbietet, uns erst selber schaffen müssen. Durch irgendwelche guten Werke oder was auch immer. Ja? Auch wenn wir am Anfang den Vers von Micha gelesen haben, dass Gott will, dass wir Gutes tun, dass wir sein Wort halten, dass wir demütig sind vor unserem Gott. Ja, aber das sind die Folgen dieses lebendigen Wassers. Und nicht deshalb bekommen wir lebendiges Wasser. Wir bekommen lebendiges Wasser, um das tun zu können, was Gott durch den Propheten Micha uns ausrichten lässt. Und das Schöne ist, dieses Wasser des Lebens reicht für alle und versiegt niemals, weil Gott selbst die Quelle ist. Und darum kommt keiner zu kurz. Oder muss keiner zu kurz kommen. Und niemand soll versuchen, seinen Lebensdurst auf Kosten anderer zu stillen. Nein, wendet euch an Gott selber. Er gibt euch lebendiges Wasser umsonst. Und deshalb folge dieser Einladung, die Gott damit ausspricht. Denn diese Verheißung aus der Offenbarung erinnert ja vielleicht an eine andere Begebenheit, die wir im Johannesevangelium lesen können, in Kapitel 7 dort. Es war einer der wichtigsten Feste zur Zeit Jesu in Jerusalem, dieses Laubhüttenfest. Und am letzten Festtag war der Höhepunkt. Der Hohepriester zelebrierte ein altes Ritual. Wasser aus der Quelle wurde in den Tempel gebracht. Und ihr wisst, Jerusalem hat ja im Grunde genommen, war ja auch zum Teil auf Regenwasser angewiesen. Und tief unten gab es eine Quelle, einen Brunnen, diese Gihon-Quelle. Und von da holte der hohe Priester am letzten Tag des Laubhüttenfestes Wasser. Und wir können uns das so vorstellen, dass er einen Krug mit diesem Wasser vor sich hertrug und zum Tempel ging und hinter ihm die Leute, so eine richtig schöne Prozession, wie wir sie ja auch in Bayern an anderen Stellen ja auch kennen. Es ging letztlich darum, dass Gott segnet und dass reichlich Regen fließt, damit es ging um Fruchtbarkeit im Grunde genommen. Aber eines war in diesem Ritual nicht vorgesehen. Der Priester ging durch die Stadt und an einer Ecke stand Jesus. An ihm zog die Prozession vorbei. Und während sich der Festzug ihm näherte, rief er laut der Menge zu: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Denn wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Man muss sich die Situation mal vorstellen. Da kommt der hohe Priester feierlich, vielleicht haben sie auch Psalmen gesungen, vielleicht gab es Musikinstrumente, keine Ahnung. Und auf einmal sagt Jesus, hey, das wichtigere Wasser bekommt ihr von mir und nicht da unten aus der Quelle. Ich finde es so genial, was Jesus da macht, und für uns eine ganz wichtige Bibelstelle, denke ich, weil der Evangelist Johannes kommentiert nämlich das, was Jesus da sagt. Und es heißt nämlich weiter in Vers 39, er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glauben. Und damit gibt uns Johannes den Schlüssel für dieses lebendige Wasser. Es geht nämlich darum, um den Heiligen Geist an der Stelle. Und nicht um was zu trinken oder auch nicht um irgendwas Tolles oder gute Erfahrungen oder so weiter, sondern das, was Gott durch Johannes dann am Ende der Bibel auch verheißt und noch einmal bekräftigt, was Jesus da schon gesagt hat, Jahrzehnte vorher. Mit Jesu Tod und seiner Auferstehung wird das Wirklichkeit. Für den, der zu Jesus kommt, glaubt und seinen Durst bekennt, der bekommt dieses lebendige Wasser, der bekommt den Heiligen Geist. Und Jesus lädt uns auch heute noch ein, zu ihm zu kommen. Denn dieses lebendige Wasser, was wir von Gott bekommen, der Heilige Geist, bewegt in unserem Leben was. Aber Paulus schreibt, dass wir da was auch verlieren von dem Heiligen Geist und dass wir immer wieder neu diesen Durst vor Gott bekennen sollen. Und Jesus lädt dich heute ein und er fragt dich, erwartest du eine gute Show? Erwartest du reichlich Stoff zum Diskutieren? Ist jemand da von euch, der nette Worte von hier heroben erwartet? Zudem sagt Jesus, dann bleib, wo du bist. So kriegst du kein lebendiges Wasser. Aber ist jemand da, der Durst hat, der wirklich Durst hat nach diesem lebendigen Wasser, der komme zu mir und trinke. Und auch das gehört zu den Kosten, zu unseren Kosten, die auf unserer Seite sind. Ja? Die Bereitschaft, unseren Durst zu bekennen. Und ihr Lieben, das ist gar nicht so einfach, zu bekennen, dass wir bedürftig sind. Zu bekennen, dass wir was brauchen. Das ist absolut unmodern in unserer Gesellschaft. Denn wir haben ja alles und wir können alles und wir tun alles selber. Das Angebot, das Gott dir seinen Heiligen Geist gibt, gilt seit Pfingsten täglich, auch heute. Und dann sagt ja Jesus auch etwas von den Strömen lebendigen Wassers, die von einem fließen werden. Und Jesus sagt, ich darf oder muss von dem leben, was ich zwar täglich empfange, aber ich soll es auch weitergeben. Dieses lebendige Wasser ist nicht nur etwas für mich selbst, sondern auch für andere. Wer nur für sich selber trinkt, jetzt bildlich gesprochen, und sich danach den Mund abwischt, der hat den Geber der guten Gaben nicht verstanden. Denn wer von Gott beschenkt wird, muss weitergeben. Und das ist vielleicht das zweite Problem für unsere Zukunft, in unserer Gesellschaft, dass Gott uns was schenkt, aber auch wir dürfen und müssen uns verschenken. Es reicht nicht, wenn wir Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst kommen und alles nur für uns nehmen. Es reicht nicht, wenn ich die tollsten Predigten und Bibelarbeiten im Internet höre. Gott möchte, dass wir uns selber auch verschenken. Und das, was wir weitergeben können, sind auch Ströme lebendigen Wassers. Und zwar schauen die dann so aus, Ströme von tätiger Nächstenliebe, Ströme von Heil und Heilung, Ströme von Frieden und Freude. Das ist das, was wir weitergeben können. Und die Bibel verheißt uns, Jesus verheißt uns, dass Ströme lebendigen Wassers von dem ausgehen werden, der Anschluss hat an diesen Strom, der von Gott herkommt. Ich habe da immer so ein Bild vor Augen. Bei uns in Graz im Stadtpark gibt es einen ganz tollen Springbrunnen. Nein, es ist eigentlich kein Springbrunnen, es ist ein Fließbrunnen, der mehrere Schalen hat. Und oben kommt das Wasser raus, fließt in die oberste Schale. Und wenn die voll ist, geht es über und es fließt in die nächste Schale und wieder in die nächste und wieder runter ins eigentliche Becken. Dieser Springbrunnen, Fließbrunnen, ist für mich ein Bild geworden für uns Christen. Diese Ströme fließen von Jesus zu uns und durch uns hindurch zu anderen. John Stott, ein sehr bekannter evangelikaler Theologe, hat einmal gesagt, ein Christ ist geistlich gesehen ein Trinker. Wohlgemerkt geistlich gesehen, ja? Also, ja, das ist wichtig. Er ist immer durstig und im Begriff zu trinken. Der Christ ist geistlich gesehen ein Trinker. Immer durstig und im Begriff zu trinken. Und bis heute sucht Jesus Leute, die ihren Mund eben nicht nur zum Diskutieren gebrauchen, sondern eben auch zum Trinken. Und weil Gott bei uns ist und unseren Lebensdurst stillt, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten, können wir auch in den schwierigsten Situationen hoffnungsvoll und vertrauensvoll in die Zukunft schauen und unseren Weg auch in die Zukunft gehen. Das ist eigentlich diese Verheißung, die wir in der Offenbarung lesen, aber auch an ganz vielen anderen Stellen. Es gibt ja noch eine ganze Reihe mehr Stellen, wo es um dieses lebendige Wasser oder um Ströme des Lebens geht. Ihr findet einige Bibelstellen auf dem Impulsblatt, das draußen liegt. Denn der Durst, der uns innerlich quält, den kann nur Gott stillen und nichts anderes. Den kann kein Mensch stillen. Den kann auch keine tolle Musik stillen. Den kann auch kein noch so tolles Event stillen, diesen Durst. Den Durst können auch keine Rauschmittel stillen. Alkohol, Drogen, was auch immer. Ja. Diesen Durst kann auch nicht gestillt werden, wenn ich weit wegfahre. Alles das ist Flucht vor dem Eigentlichen. Und dieses Wasser des Lebens, das unseren Durst wirklich stillen kann, wird uns gratis geschenkt, einfach so. Wenn wir zu Gott kommen und um dieses lebendige Wasser bitten, unseren Durst bekennen, dann wird es uns geschenkt und damit wirklich neues Leben. Und die Frage ist tatsächlich die, wollen wir leben? Wollen wir aus der Kraft dieses lebendigen Wassers heraus leben? Oder wollen wir einfach in unserer eigenen Kraft, unseren eigenen Vorstellungen heraus immer weiter rumrödeln und eigentlich gar nicht wirklich weiterkommen? Lassen wir uns von Gott beschenken und verschenken wir unser Leben an ihn, aber auch an andere Menschen. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Diese Wahl stellt uns Gott. Und diese Wahl bedeutet letztendlich Leben, echtes, wirkliches Leben oder nur scheinbares Leben. Und damit vielleicht auch den Tod. Jesus sagte in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Ist jetzt ein bisschen anderes Bild, aber Wasser und Brot, das sind die beiden Sachen, die wir zum Leben brauchen. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Verheißt Jesus in Johannes 6,35. Die Quelle, dieses lebensspendende Wasser, ist zwar bei Gott, dem Vater im Himmel, aber Zugang zu ihr haben wir durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi und durch den Heiligen Geist, der in uns lebt und wirkt und immer mehr in uns leben und wirken will. Wir dürfen Gott vertrauensvoll darum bitten und genauso vertrauensvoll auch den Heiligen Geist empfangen und ihn wirken lassen. Amen.